Ja, wir wollen Helmut nochmal herzlich begrüßen und den Paul auch natürlich, seinen Gefährten, okay, der auch schon mal hier war. Ja, seid willkommen und wir freuen uns auf dein Wort, Helmut, was der Herr dir gegeben hat. Ja, okay.
Hallo. Okay. Ich war jetzt schon so oft hier, ich muss mir so langsam irgendwie merken, was ich hier schon gepredigt habe und was nicht. So, ich müsste heute Rolf fragen. Ja, vielleicht hat Rolf mir ja was Falsches gesagt. Habe ich schon mal über 1. Mose 45 hier gepredigt? Wenn ja, ist überhaupt nicht schlimm, dann machen wir gleich da weiter. Ich werde da nicht nochmal drüber predigen. Also ich muss das nicht wiederholen. Das ist die Geschichte, wo die Brüder von, wo die Söhne von Jakob gerade aus Ägypten zurückkommen, dem Vater sagen, du, Josef lebt noch. Genau, genau. Angedeutet. Okay, dann gucken wir das mal ein bisschen genauer an. Ja? Ich glaube, das passt zu eurem Thema, was ihr gerade so als Gemeinde habt. 1. Mose 45. Wir lesen mal ab Vers 21. Die Söhne Israels, die sind gerade bei Josef. Ne? Der Vater hat ihr, da war ja eine Hungersnot. Also die haben ja dafür gesorgt, dass Josef nach Ägypten kommt. Die haben den ja verkauft als Sklaven nach Ägypten und dem Vater glauben lassen, dass er tot wäre. Und Jahre später, wo diese Sachen schon mehr oder weniger vergessen sind, kommt die Hungersnot und dem Vater bleibt nichts anderes übrig, als seine Söhne auf die gefährliche Reise nach Ägypten zu schicken, damit sie dort Essen einkaufen. Und dort merken sie, nach ein paar Besuchen merken sie, hey, der Typ, dem wir das Essen abkaufen, das ist unser Bruder Josef. Ne, Josef gibt sich den zu erkennen. Und in Vers 21, da heißt es, also Genesis 45, Vers 21, da machten es die Söhne Israels so, und Josef gab ihnen Wagen nach dem Befehl des Pharao, auch gab er ihnen Verpflegung auf den Weg, und er schenkte ihnen allen Festgewänder, jedem einzelnen Benjamin aber schenkte er 300 Silberlinge und 5 Festgewänder. Das brauchten die ja gar nicht, ne? Das ist eigentlich zusätzlicher Ballast auf den Weg. Er gibt ihnen richtig viel, die kommen als reiche Männer zurück. Ne? Die kommen mit mehr zurück, als sie hingegangen sind. Und wahrscheinlich auch alles Geld, was sie bezahlt haben, das hat sich alles hier, haben sie mehr zurückgekriegt. Allein Benjamin hatte 300 Silberlinge und 5 Festgewänder. Und seinem Vater sandte er folgendes: 10 Esel beladen mit dem Besten Ägyptens und 10 Eselinnen, die Kornbrot und Speise trugen für seinen Vater, auf den Weg. Und damit entließ er seine Brüder und sie gingen und er sprach zu ihnen: Streitet nicht auf den Weg. Er gibt ihnen halt ein Lunchpaket, das so groß ist, dass es ausreicht zurück nach Kanaan, und von Kanaan, ne, die haben dann genug Esel und Wagen und alles, wo sie ihren ganzen Hausrat, Jakob war ja ziemlich reich, ne, der war ja nicht arm, wo sie den ganzen, die hatten genug Zeug, genug Transportationsmöglichkeiten, wo sie den ganzen Haushalt mit nach Ägypten schleppen konnten. Ne? Also Josef hat wirklich für alles gesorgt. Damit entließ er seine Brüder und sie gingen und er sprach zu ihnen: Streitet nicht auf dem Weg. Ja, der kannte die. Ne? Ja, vielleicht kamen sie in Versuchung, Benjamin die 5 Festgewänder abzunehmen. Aber ich glaube, die hatten mittlerweile ihre Lektion gelernt. Ne? Vers 25, so reisten sie von Ägypten hinauf und kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und sie berichteten ihm und sprachen: Josef lebt noch und ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Ne, das ist die Botschaft, die sie Jakob bringen. Und die Reaktion Jakobs: sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Rolf hat das schon angedeutet, wir glauben mit dem Herzen. Ja, Römer, in Römer 11 steht das auch, denn mit dem Mund wird bekannt und mit dem Herzen wird geglaubt. So, das Herz ist unser unsichtbares Herz, ist unser geistliches Organ, mit dem wir glauben. Und wenn unser Herz nicht wirklich heile ist, zerbrochen ist, kaputt ist, nicht funktioniert, kalt ist, hart. In der Bibel gibt es viele Adjektive, die im Bezug auf im Kontext von Herz und Glauben verwendet werden. Jesus sagt zum Beispiel zu den Jüngern von Emmaus, O ihr trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten gesagt haben. So, das Herz kann träge sein. Bei den Jüngern von Emmaus war das der Fall, das Herz war träge. Deswegen konnten sie das nicht so richtig fassen, was die Propheten alles über den Messias sagten. Ja. Bei den Jüngern sagt Jesus, nachdem sie dieses Wunder mit der Brot-Speisevermehrung, ich glaube die 5000 oder 3000, da war dieses Wunder passiert und ein paar Tage später sind sie auf dem Schiff und sie haben nicht genug, Jesus sagt irgendwas und dann denken sie, oh, das sagt, der macht bestimmt Anspielungen, weil wir nicht genug essen, jemand von uns hat es verpeilt, das Essen mitzunehmen. Und dann sagt Jesus, Leute, checkt ihr das nicht? Habt ihr immer noch ein hartes Herz voller Unglauben, dass ihr nicht glauben könnt? Dann sagt Jesus, tadelt Jesus sie so. Und dann sagt er, hartes Herz, Unglauben. So gibt es verschiedene Adjektive, genau, Herzenszustände, Beschreibungen, die im Zusammenhang mit Herz und Glauben in der Bibel auftauchen. Träge, hart, hier haben wir kalt. Sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. So unser Herz, wenn unser Herz in so einem Zustand ist, kalt ist, kann es nicht glauben. Wenn unser Herz träge ist, dann wird es schwer fallen, das zu glauben. Wenn unser Herz hart ist, können wir auch nicht glauben. Das ist so ein kleiner Appetizer für alle, die gerne in der Bibel lesen. Ihr könnt das ja mal selber rausfinden, was für Herzenszustände es da noch gibt. Ich glaube, Watchman Nee in irgendeinem seiner Bücher hat die auf 20 Seiten mal alle aufgezählt. Ich glaube, der geistliche Christ oder so ist das. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber da gibt es zu jedem ein Kapitel. Also, ne? Ja. Das hier ist auf jeden Fall eine Charakterisierung von Jakobs Geisteszustand, ja? Kaltes Herz, er konnte nicht glauben, was sie sagten. Und die Botschaft, die sie überbrachten, die war ziemlich gut, ne? Da sagten sie zu ihm alle Worte, naja, was blieb denen anderes übrig? Ne? Die standen bei Josef, die mussten ihren Vater irgendwie überreden. Jetzt kannst du bitte einsteigen in den Bus, wir fahren nach Ägypten. Ja? Sie können ja schlecht den Vater fesseln und dann nach Ägypten zerren. Sie müssen irgendwas machen. Ja? Da sagten sie zu ihm alle Worte, die Josef zu ihnen geredet hatte. Aber das bringt alles nichts. Ja. Aber was etwas bringt, steht im nächsten Satz. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn abzuholen, da passierte etwas, nämlich, da wurde der Geist ihres Vaters Jakob lebendig. So, das heißt, all diese Jahre war sein Geist tot. Ne? Für mich klingt das sehr stark nach Depression oder keine Ahnung, wie man das nennen will, Frustration, Hoffnungslosigkeit, Resignation. Ne? Der Jakob hat irgendwann resigniert. Deswegen sagt er, als er nachher in Ägypten ist, sagt er Folgendes zum Pharao. Eine Seite weiter, 1. Mose 47, Vers 9. Da ist Jakob in Ägypten angekommen und der Pharao will diesen Typen sehen. Beziehungsweise Gott sorgt dafür, dass Jakob vor den Pharao kommt. Und der Pharao fragte, Jakob, wie alt bist du? Und Jakob sprach zum Pharao, die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen. Sie erreichen nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. So, warum sagt Jakob hier das vor dem Pharao? Meine Tage waren böse. Ich hatte keine so gute Zeit hier auf der Erde. Ich vermute mal, er sagt das, weil die meiste Zeit er damit verbracht hat, depressiv zu sein über den Verlust seiner Söhne. Ja. Als die Brüder Josef entsorgt hatten und sie waren ja so schlau oder so fromm und wollten den Vater ja nicht direkt anlügen. Deswegen haben sie das Gewand in Blut getaucht und ihm einfach nur das Gewand gezeigt, was auch eine Lüge war. Ja, das steht geschrieben in 1. Mose 37, ja. Vers 32. Und sie schickten den, Vers 31, sie nahmen Josefs Leibrock und schlachteten einen Ziegenbock, tauchten den Leibrock in das Blut und sie schickten den bunten Leibrock zu ihrem Vater. Das sind Feiglinge, ne? Die bleiben schön, die gehen noch nicht mal persönlich dahin. Wir müssen ja die Schafe hüten, wir sind ja hier weit weg, so, ne? Schickten den bunten Leibrock ihrem Vater und ließen ihm sagen, das haben wir gefunden, sieh doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht.
Natürlich war es der.
Ja. Und er erkannte ihn und sprach, es ist der Leibrock meines Sohnes, ein wildes Tier hat ihn gefressen, Josef ist gewiss zerrissen worden. Das ist ein schönes Beispiel, wie Logik uns in die Irre führen kann. Ja. Die Schlussfolgerung, die Jakob hier zieht, ist absolut logisch richtig, absolut korrekt. Ja? So. Nur Logik funktioniert halt, wir können die richtige Logik haben, aber wenn die Grundlage falsch ist, bringt das alles nichts. Ja? Die Grundlage war falsch. So. Die Basis, auf der diese Logik basierte, stimmt nicht. Ja? So. Und das ist nur mal so nebenbei, das hat nichts mit der Predigt zu tun. Ne? So, wir müssen sehr wohl logisch denken, Gott hat uns einen gesunden Verstand gegeben. Ne? Aber wir müssen auch immer prüfen, ob die Voraussetzung, auf der wir unsere ganzen Schlüsse aufbauen, ob die auch wirklich stimmt. So, das ist sehr, sehr wichtig. Ne? So, Jakob zieht hier seine Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung ist, ein wildes Tier hat ihn gefressen, Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. So, und dann kriegen die Söhne alle ein schlechtes Gewissen. Ja, Vers 35, da machten sich alle seine Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten. Er aber wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach, und jetzt ist das Entscheidende, und ich denke, dieser Satz, den er jetzt ausspricht, der hat sehr wohl damit zu tun, dass er fast den Rest seines Lebens in Depression verbringt. Ja, Jakob macht hier nämlich einen Schwur und bindet sich an sein Leid. Ja, er sagt hier, ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. So beweint ihn sein Vater. So, das hat natürlich die ganze unsichtbare Welt gehört, ne? Und alle Engel und Dämonen und Söhne Gottes kamen sofort vor den Thron und sagten, wir dürfen ihn jetzt. Er hat sich gebunden, er hat diesen Schwur ausgesprochen, wir dürfen ihn jetzt mit Traurigkeit und sonst was belästigen. Ja, sollten wir nicht machen, solche Sätze aussprechen. Das ist falsch. So. Weil die Wahrheit ist, Gott hat einen Plan. Ich weiß nicht, ob es der einzig mögliche Plan war, Josef nach Ägypten zu bringen, ob das so möglich war. Aber in dem Psalm, vielleicht weiß jemand, in welchem Psalm das steht, ich habe den bestimmt unterstrichen, aber 105, da steht nämlich, Gott selber legte Josef in Ketten, damit das Wort nicht vor der Zeit erfüllt war. Meintest du den? Ich gucke mal. Super. Sehr gut. Ja. Da heißt es, im Vers 16, und er rief eine Hungersnot herbei über das Land und zerschlug jede Stütze an Brot. Das hat Gott gemacht. Und der ist aber fies, ne? Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft, ne? Gott hat das auch gemacht. Gott hat es zugelassen. Sie zwangen seinen Fuß in einen Stock, seinen Hals in ein Eisen. Das heißt, er war Sklave. Erst bei Potiphar, dann im Gefängnis. Bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Ne? So, Gott hatte einen Plan mit dem Ganzen. Ein Nebenaspekt dieses Planes war es, Josef zu läutern. So, Gott setzt nicht einfach jemanden als König über viele Leute. Gott setzt nicht irgendjemand als König über diese Leute. Bevor Gott jemanden als König über Leute setzt, läutert Gott ihn und trainiert ihn. Warum? Weil Gott sorgt sich um die Leute, ja? Gott wird keine Spinner über Leute setzen, die nachher die Leute misshandeln. Gott ist ein liebevoller und barmherziger Gott. So, Josef musste trainiert werden. Und Gott musste absolut sicher gehen, bevor Josef diese Machtposition hat, dass er nicht alle seine Brüder killt und sich an ihn rächt. Und das war ja auch die große Sorge der Brüder, als sie dann entdeckten, oh, das ist Josef. haben die alle gedacht, ne, da sagen die ja auch da, oh, jetzt hat unsere Stunde geschlagen. Ne? Und dann sagt Josef ihnen, Leute, wir können das mal lesen, dass ihr auch glaubt, dass das wirklich da steht. Ja? Das steht in erst in Genesis 45. Ja. Also vorher schon, Josef ärgert die ja so ein bisschen, er prüft die ja. Ne? Diese Sache mit dem Kelch, er gibt ihnen das Geld zurück, was sie gemacht haben. Und den Söhnen, seinen Brüdern wird das so langsam unheimlich. Ne? Und sie sagen dann, und als Josef dann verlangt, dass Benjamin noch da bleibt, dann sagen die, oh oh, jetzt holt uns das, was wir früher gemacht haben, jetzt kommt das auf uns zurück, es holt uns ein. So, ne? Die wissen auf einmal, oh oh, wir haben... Wenn das ist, wir haben es verdient, was hier passiert. Die erkennen, dass sie schuldig sind. Und dann gibt Josef sich zu erkennen. Und die Brüder sind auch gereift. Weil die, ne, vor allem, wer war das? Ruben, glaube ich, der fängt dann an, okay, ich löffel meine Suppe aus. Ne? Ich stehe dazu, ich gehe dahin. So, ne? Das ist auch, also da ist auch ein Reifeprozess passiert bei den Brüdern. Aber als Josef sich zu erkennen gibt, ja, in 45, Vers 4, da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierhin verkauft habt. Er lässt sie komplett frei, er vergibt ihnen alles, was sie getan haben. Ja. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. So Josef hat den, das bedeutet, was er hier sagt, ist, ich habe den Plan Gottes erkannt, der hinter diesem allen steckte. Und darum wird es heute auch gehen. Ja? Ich habe den Plan Gottes, der hinter all dem steckt, erkannt. Ja? Wenn wir diesen Plan Gottes, der hinter allem steckt, erkennen, dann wird es uns sehr leicht fallen, die Leute freizulassen, den Leuten zu vergeben, das, was sie uns angetan haben. Ja? Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht und es werden noch 5 Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu halten zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Ihr wart nur das Werkzeug. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. So, Josef lässt sie komplett los. Josef hat kein bisschen Ärger, Groll, Rache, Bitterkeit mehr gegen seine Brüder, gegen das, was sie ihm angetan haben. Ne? So, und später in den Psalmen wird diese Geschichte halt nochmal so zusammengefasst. Er sandte einen Mann vor ihn her. Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwang seinen Fuß in einen Stock, seinen Hals, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn, das Wort Gottes, dieses prophetische Wort, ihn geläutert hatte. Ne? Das Läutern, klar, das war als Sklave bei Potiphar, das war das Läutern, im Gefängnis sein, warten, das war das Läutern. So, ne? Und als er dann für treu befunden wurde, hat Gott gesagt, so jetzt geht's los. Ja? So, und Jakob hat diesen Schwur ausgesprochen. Und dieser Schwur hat ihn an Depression oder an Resignation gebunden. Jakob hatte sein Geist war tot. Er hatte keinen Lebenssinn mehr oder keine Lebensmotivation. Er hat einfach nur noch biologisch existiert, könnte man so sagen. Ja? Sein Herz war kalt und sein Geist war tot. Er hat keinen Sinn mehr im Leben gesagt und hat gesagt, ich werde den Rest meines Lebens, bis ich ins Totenabhang fahre, werde ich trauern, werde ich depressiv sein. So. Deswegen sagt er zum Pharao, die meiste Zeit meines Lebens war nicht so toll. Ja? So, und das steht in der Bibel, damit uns das nicht genauso passiert. Ja? Weil hätte Jakob den Plan Gottes hinter all dem gesehen, hätte er einfach nur geduldig warten müssen. Ja? Klar ist das nicht nett, seinen Sohn Josef nicht zu haben, so, aber, ja. So, aber jetzt hier ist diese Stelle in 45, wo die Söhne zurückkommen und ihm das erzählen. Und wo er dann die Wagen sieht, das ist der entscheidende Moment im Leben Jakobs. Einer der entscheidenden, der hatte ja so ein paar entscheidende Momente, ne? Himmelsleiter, dann wo er mit Gott gekämpft hat. Und dies ist ein weiterer wichtiger Moment, weil in diesem Moment sieht, der war die ganze Zeit auf dem Abstellgleis, mehr oder weniger, oder nicht wirklich da. Aber in diesem Moment kommt er wieder in die Spur Gottes zurück. In diesem Moment sieht er auf einmal, Moment mal, da ist ja ein Plan hinter all dem. Es ist ja nicht alles umsonst. Ja? Das ist, Gott hat immer noch die Kontrolle. Gott ist tatsächlich da. So, das ist der Moment, wo er wieder in seine Spur kommt, in seine Berufung kommt. Ja? Als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn abzuholen, da wurde der Geist ihres Vaters lebendig und Israel sprach. So, im nächsten Vers wird Jakob nicht mehr als Jakob mit seinem alten Namen bezeichnet, Betrüger, ne? Sondern im nächsten Vers nennt der Heilige Geist ihn Israel, Fürst. Jetzt ist er wieder der Fürst. Ja? Die all die Jahre in Depression hat er nicht wirklich wie ein Fürst gelebt. Ja? Jetzt ist er wieder ein Fürst. Und Israel sprach, für mich ist es genug, dass mein Sohn Josef lebt. Ich will hingehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Auf einmal hat er wieder eine Motivation, da ist wieder eine Willenskraft in ihm zu sehen. Und er sagt, es ist egal, wie alt ich bin, so lass uns jetzt hier aufbrechen und los geht's. Und weiter geht's. Ja. So, Abraham war in einem Zustand, wo ihn die Worte nicht mehr erreicht haben. Jakob, ich verwechsel es immer, danke. So, passt auf, dass ich nichts Falsches sage. Es wird bestimmt aufgenommen. Jakob war in einem Zustand, ja, wo die Worte ihn nichts mehr bewirkt haben bei ihm. Ja. Sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihm nicht. Da sagten sie ihm alle Worte, die Josef zu ihm geredet hatte. Aber das hat nichts bewirkt. Was hat bei Jakob was bewirkt? Die Wagen. Er sah diese Wagen. So, was sind diese Wagen? Ja? In Jakobs Fall waren das Wagen. So, ägyptische Wagen. Die gab es da in Kanaan nicht. Und die waren, das war ziemlich eindeutig. Wo kommt dieses ganze Zeug her? Dieses ganze Luxusgüter, die Kleider, die ganze Kohle, also das ganze Geld. Und dann diese komisch ausländisch aussehenden Wagen. Wo kommen die alle her? So, ne? Und ich bin mir sicher, dass Josef denen nicht irgendwelche alten, kaputten, ausrangierten Wagen gegeben hatte, die mussten ja die, was? Keine Gebrauchtwagen, genau. Ne? Also es sieht zumindest nicht danach aus. Josef hatte Geld ohne Ende, ja, und er hat ihn wahrscheinlich da, die sahen wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht aus. Gut, die waren wahrscheinlich dreckig von der langen Reise so, aber ne, da stehen Wagen. Ich meine, Wagen hatte nie damals nicht jeder so. Ne? Wagen, das war schon was. Die haben damals, also Wagen haben damals über im Krieg den Ausschlag gegeben, in den Kriegen damals. Wer Wagen hatte, war im Vorteil. So. Ja. Für Jakob waren das wirklich Wagen. So, aber wenn wir das Ganze auf unser Leben übertragen, ne, was sind die Wagen für uns? Das sind die sichtbare Zeichen, die Gott in unserem Leben tut, die wir nicht leugnen können. Ne? Und wenn wir einen Zustand erreicht haben, wo Worte uns nicht mehr viel bringen, so, dann müssen wir nach den Wagen Ausschau halten. Ja, wo sind die Wagen, die Gott uns geschickt hat? Ja, diese Wagen sind die Dinge oder die Sachen, die uns wieder Vision geben, die uns wieder Hoffnung geben, die uns wieder innerlich so viel Willenskraft geben, sagen, okay, ich will weiter glauben. Ich will wieder glauben. Ich will glauben, dass Gott einen Plan hinter all diesem hat. Ich will glauben, dass Gottes Wege höher sind als meine Wege. Das konnte Jakob all die Jahre nicht glauben, weil sein Herz kalt war und weil sein Geist tot war. So, was sind unsere Wagen? Oder was ist, so, ja, haltet, das ist eine Sache, die wir heute mitnehmen werden. Wir halten ganz bewusst Ausschau, so, Gott, wo schickst du mir einen Wagen vorbei, wo ich ganz klar sehe, hey, es geht weiter. So, ne? Oder wir können Gott auch bitten, das werden wir nachher auch tun, so Gott, ne, schick mir einen Wagen vorbei, dass mein Geist wieder lebendig wird, dass ich, ne, wieder deinem Wort glauben kann. So, dass ich wieder dein in die Spur komme, dass ich wieder die Vision sehe, Hoffnung habe, Glauben habe, diese Dinge, ja. So. Es wird schwierig, diese Wagen zu sehen, wenn ich in Traurigkeit, in Ärger, in Rache, in Bitterkeit, in diesen Dingen stecke. Ja? So, das Entscheidende ist, diese Wagen, die geben mir eine Vision. Oder die zeigen mir den Weg, wie es weitergeht. Ja? Sprüche 29, 18 kennt ihr wahrscheinlich alle. Wo keine Vision ist, geht das Volk zugrunde. Wo keine Vision ist, geht das Volk zugrunde. Jakob wäre wahrscheinlich zugrunde gegangen. Er wäre da in Bedeutungslosigkeit gestorben. Ja? Aber er hatte noch einen Auftrag. Er musste die Söhne segnen und er musste vor dem Pharao erscheinen. So. Danach konnte er sich erst entspannen im Grab. Aber vorher noch nicht. Ja? So, wo keine Vision ist, geht das Volk zugrunde. Und das heißt, wenn wir nicht wirklich wissen, hey, was will Gott mit uns? Was will Gott mit mir in meinem Leben? Ja? Dann vegetiere ich einfach, dann funktioniere ich biologisch, bis meine biologische Hülle einfach den Geist aufgibt. Und nicht mehr funktioniert. So. Dann vegetiere ich ohne einen wirklichen Sinn dahin. Das ist definitiv nicht der Wille Gottes, okay? In Epheser 2, Vers 10 steht, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir in ihn wandeln sollen. Da haben wir die Vision. In 2. Petrus 1, Vers 10 steht, darum, liebe Brüder, bemüht euch, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr das tut, werdet ihr nicht straucheln. Da haben wir unsere Vision, unsere Berufung, unsere Erwählung. Wir sollen das festmachen. Wir müssen uns da drin ganz gewiss sein. Das ist das, warum ich hier auf diesem Planeten bin. Das ist, was Gott von mir will. Das ist, wofür ich lebe. So, wir müssen diese Dinge festnageln. Sonst kann es sein, dass wir da 30, 40 Jahre auf dem Abstellgleis sind, wie Jakob. Und einfach nur, ja, Bankwärmer in der Gemeinde sind. Das ist nicht cool. Wo keine Vision ist, geht das Volk zugrunde. Vision, dieses Wort bedeutet Sicht, Traum, Offenbarung. Ne? Wenn ich keine Offenbarung habe von Gott, wenn ich nicht mehr träumen kann, ja, weil ich so hoffnungslos oder so resigniert habe oder weil ich von allem frustriert bin, das ist schlecht. Ja? Könnt ihr noch träumen? Habt ihr noch Träume? Traut ihr euch zu träumen? So, dann kann man das sehr schön überprüfen. Ja? Geht das Volk zugrunde? Dieses Wort zugrunde gehen, das bedeutet, die wörtliche Übersetzung ist nackt. Dann wird das Volk nackt oder zügellos, außer Kontrolle. Man lässt sich gehen, man ist unbedeckt, bloßgestellt oder zurückweichen. Das sind die Bedeutungen, die ich gefunden habe von diesem Wort, zugrunde gehen. So, wenn ich diese Vision nicht habe, wenn ich keine Träume mehr habe, die ich zusammen mit Gott träumen kann, oder wenn ich gar keine Offenbarung habe über den Weg, den Plan Gottes in meinem Leben, dann kann es passieren, dass ich mich einfach gehen lasse. Dass ich einfach in den Tag hineinlebe, dass ich zügellos lebe oder dass ich zurückgehe in mein altes Leben. Ja, das kann passieren. So, bei Jakob, Jakob hatte eine Depression und keine Vision. Bis er die Wagen sah. Bei Abraham war es so, Abraham gucken wir uns nicht an. Oft ist es so, wenn Schwierigkeiten kommen, dann wird auch immer unsere Vision angegriffen. Ja, unser Traum, unsere Vorstellung, die wir fürs Leben haben, wo wir denken, das ist was, wo Gott uns haben will. Wenn Schwierigkeiten kommen, wird das immer attackiert. Bei Abraham war es so. Abraham hatte einen Plan oder eine Vision von Gott. Du wirst ein Nachkommen kriegen und deine Nachkommen werden sein wie Sand am Meer. So, und jetzt ist schon eine Menge Zeug passiert und die Nachkommen sind immer noch nicht da. Und Abraham hatte ja Lot bei sich. Gott hat ihm gesagt, bitte lass deine ganze Familie zu Hause. Hat er nicht gemacht. Er hat den Vater mitgeschleppt. Dann sind sie in Haran stecken geblieben, bis der Vater tot war. Dann hat er Lot immer noch mitgeschleppt. Mit Lot ist er bis nach Kanaan gekommen. So, das war ja auch so ein bisschen seine Versicherung. Und dann kommt der Moment, wo er sich von Lot trennen muss. Ja. Und so eine Trennung ist natürlich schmerzhaft, aber notwendig. Und nachdem er sich von Lot getrennt hat, kommt Gott zu Abraham und gibt ihm eine neue Vision. Hebe deine Augen auf und schau. nach Norden, Süden, Osten, Westen, das ganze Land, so weit du gucken kannst, will ich dir geben. Aber Gott belohnt das ja. Gott ist nicht sauer auf Abraham, hey, du bist mir ungehorsam, ich hab doch gleich gesagt, lass Lot zu Hause, siehst du, wegen dem hast du Krieg mit den Königen und so, musst, ne? Der macht dir nur Stress, ich wusste es doch gleich besser. Hättest du mal auf mich gehört? Nein. Ne? So ist Gott, Gott ist barmherzig und gnädig. Ja. Gott wartet. Ne? Abraham lernt seine Lektion. Er weiß, merkt, ich muss mich von Lot trennen. Er trennt sich von Lot. Und sobald er diesen Gehorsamsschritt vollzogen hat, wenn auch Jahre später erst, belohnt Gott ihn sofort. Und Gott gibt ihm eine neue Vision. Ne? Dann, die Vision erfüllt sich nicht. Der Sohn, der verheißene Sohn kommt nicht. Ne? Und Abraham kriegt so Ideen wie auch, wow, ich könnte ja mal irgendwie Gott nachhelfen, ne, mit der Magd und so. Ja. Und Abraham beschwert sich in Genesis 14, dass der Sohn nicht kommt. Gott, wie lange soll das noch dauern? So, ne? Abrahams Vision gerät ins Wanken, weil es passiert nichts. Ja. Und in dieser Zeit erneuert Gott, schickt Gott ihm einen Wagen vorbei, sozusagen. Gott kommt selber persönlich und sagt, sieh doch zum Himmel und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach, so soll dein Nachkomme sein. Ne? So, in Krisenzeiten wird unsere Vision immer angegriffen werden. Das passiert. Ja? Aber Gott ist treu, wenn wir ihn suchen, wird er Wagen vorbeischicken, wie es jetzt auch aussieht. Ob er persönlich vorbeikommt oder ob er uns ein Wort gibt oder wie auch immer. Ne? Bei Petrus sehen wir das auch so. Ne? Petrus hatte auch seine Vision verloren. Jesus war tot. Und seine glorreiche Idee war, ich gehe wieder zurück in meinen alten Beruf. Ne? In Lukas 5 hat Jesus ihn aus seinem alten Beruf rausgeholt und ihm eine Vision für sein Leben gegeben. Ne? Jesus sagt zu ihm, lass das mal mit dem Fischen, wir werden jetzt Menschen fischen. Du wirst ein Menschenfischer sein. Das war seine Vision, die er von Jesus gekriegt hat. Und wie ist das passiert? Er ist in seinem Job, fängt nichts. Jesus sagt, wirf das Netz auf der anderen Seite aus. Er macht es, ein Wunder passiert. Petrus ist total platt, total überwältigt von diesem Wunder, fällt Jesus zu Füßen und sagt, wer bist du denn? Weiche von mir, ich bin nicht würdig und so. Und Jesus sagt, komm, steh auf. Ist egal, ob du würdig bist oder nicht. Ich will dich haben und du sollst mit mir Menschen fangen. So, er kriegt diese Vision. Ne? So, nur dann passieren so einige Sachen. Ne? Petrus verleugnet Jesus dreimal, sogar mit einem Schwur. Judas hat ihn nur einmal verleugnet. Und Petrus merkt, dass er diese Vision gar nicht alleine, dass er dem gar nicht gerecht werden kann. Ne? Und er besteht in Gefahr, zurückzugehen. Dieses Wort aus Sprüche 29, 18. Wo keine Vision ist, geht das Volk zugrunde. Ich habe das ja schon gesagt, das kann auch ein Zurückgehen bedeuten. Und genau das passiert bei Petrus. Er ist in der Gefahr, zurückzugehen, die Vision aufzugeben. Das, wofür Gott ihn berufen hat, liegen zu lassen. So, und es gibt so Momente im Leben, da setzen wir unsere Berufung oder unsere Vision aufs Spiel. Und das kann gefährlich werden für uns. Ich meine, für Gott nicht, Gott beruft dann jemand anderen. Aber für uns ist das nicht so gut. Ja. So, aber was passiert dann? Dann schickt Gott ein paar Wagen vorbei. Petrus ist wieder fischen in seinem alten Job. Dann kommt da ein Typ, den er nicht sofort erkennt am Anfang, so steht am Ufer, der zündet ein Feuer an und macht da Frühstück für die und sagt, werf doch nochmal das Netz auf der anderen Seite aus. Ha, den Spruch habe ich schon mal gehört, denkt sich Petrus. Ne? Er macht es und das gleiche Wunder, wie am Anfang passiert, außer dass die Netze nicht reißen diesmal. Und Petrus weiß sofort Bescheid, wer dieser Typ ist. Und Petrus weiß auch, ja, Jesus macht extra das gleiche oder ein ähnliches Wunder nochmal, was Petrus an den Anfang erinnert. So. Und das reicht ja noch nicht. Dann kommt Jesus zu ihm. Ne, die sitzen da am Kohlefeuer. Übrigens beim Verrat war auch so ein Kohlefeuer, als Petrus Jesus verraten hat. Und dann sagt Jesus, dreimal hat Petrus ihn verraten, dreimal stellt Jesus ihm die Frage, Petrus, hast du mich lieb? Ja. Petrus fällt es diesmal nicht so leicht zu sagen, wie vor der Kreuzigung, wo er noch sagt, ich werde für dich sterben. Ist doch ganz klar, wenn auch alle, ich nicht. Und davon war er jetzt geheilt. Und man merkt so, es fällt Petrus schwer und er sagt, Herr, du weißt alles. Ne? Und dreimal dürft ihr raten, warum Petrus das sagt. Weil er sagt, ne, er weiß ganz genau, ich kann nicht irren. Er traut sich nicht mehr so selber. Aber dreimal fragt Jesus ihn, hast du mich lieb? Und dreimal gibt er ihm diesen Auftrag neu. Weide meine Lämmer. Kümmere dich um meine Schafe. Ne? Jesus gibt Petrus eine zweite Chance, beziehungsweise Jesus, das ist, für Petrus war das, diese Situation, dieser Moment, das war einer der Wagen, die Petrus wieder lebendig gemacht haben, die seinen Geist wieder lebendig gemacht haben. Ne? Und ein, zwei Monate später hat er da 3000 Bekehrte. So, das konnte er jetzt wahrscheinlich noch nicht sehen, ne? Was da kommt. Aber Petrus ergreift seine Vision mit dem Wissen, okay, ich traue nicht auf mich, ich kann nicht, ne, alleine auf mich selbst kann ich nicht vertrauen, aber wenn Gott das unbedingt will, dann mache ich das mit ihm. So, ne? So, und das ist, und so ist Gott. Ja? Wenn wir in der Gefahr sind, unsere Vision zu verlieren, unseren Glauben zu verlieren, unsere Hoffnung zu verlieren, wenn wir in der Gefahr des Zurückgehens sind, des Zurückweichens, ja, Gott legt uns nicht übers Knie und vermöbelt uns, oder Gott sagt nicht, oh, was soll der Blödsinn, kannst du nicht mal hier, ne, ein bisschen ausharren? Und ne, Gott ist freundlich, wirklich. Das ist eine Eigenschaft von ihm. Gott ist freundlich. Und Gott wird alles in seiner Macht Stehende tun, um uns ein paar Wagen vorbeizuschicken. Ja, um uns wieder in die Spur zu bringen. Weil Gott ist die Liebe, ja, das steht im 1. Johannesbrief. Und die Liebe glaubt alles und sie hofft alles. Und die gibt nicht auf. Ja, Gottes Liebe gibt euch nicht auf. Ja, und Gott hat immer noch Hoffnung für euch, weil er die Liebe ist und die Liebe hofft alles. So, und solange ihr lebt und solange da ein Atem aus eurem Mund und eurer Nase kommt, hat Gott Hoffnung für euch, dass ihr es noch packt. Ja? Und wenn wir irgendwann mal vor ihm stehen werden, dann werden wir das auch selber sehen, dass Gott sein ganzes Leben lang alles gegeben hat, ne, um uns zu gewinnen und um uns für seine Sache zu kriegen. Und dann werden wir keine Ausrede haben. So, das sehen wir vielleicht jetzt nicht. Ne? Also vor allem, wenn wir in Depressionen oder so sind, dann können wir das nicht sehen. Aber es ist so. Ja? Gott hat Hoffnung für uns und Gott gibt uns niemals auf. So bis zum Ende nicht. Ne? Und wenn du in einer Situation steckst, wo deine Vision am Wackeln ist, wo du in der Gefahr des Zurückgehens bist, ja, dann musst du, und wo Worte nicht mehr viel bewirken, dann brauchst du ein paar Wagen, die dich wieder auf Spur bringen und die deinen Willen wieder, die dir wieder Willenskraft geben, die dein Herz weich schmelzen, ja, und warm werden lassen. So. Ja. Ich gucke noch mal, ob ich hier noch was hinzufügen muss. Ansonsten bin ich eigentlich fertig und wir können gemeinsam vor Gott kommen. Die alles entscheidende Frage hinter dem Ganzen ist, kann ich Gottes Handeln erkennen? Kann ich Gottes Plan sehen? Ja? Solange ich Gottes Plan klar sehen kann, wird meine Vision auch nie wackeln. So, aber das ist ja in den seltensten Fällen der Fall, dass wir immer genau verstehen, was Gott gerade macht. Es ist ja nicht so. Ja? Als Abraham die Wagen sah, fing es an bei ihm so, Jakob, zu rattern. Ja? Als Josef aus dem Gefängnis rauskam und vom Pharao zum mächtigsten Mann Ägyptens ernannt wurde, und als dann die Söhne kommen, ne, und Josef hat ja ganz am Anfang so einen Traum von Gott gekriegt, deine Familie wird vor dir niederfallen, und sich vor dir verbeugen. Das hat sich ja erfüllt. Josef sieht, wie die Dinge, dann fängt es bei Josef an, so Klick zu machen. Und er sieht den Plan Gottes. Aber im Gefängnis oder bei Potiphar glaube ich auch nicht, dass Josef den Plan Gottes gesehen hat. So, ne? Also wenn wir dahin kommen, dass wir den Plan Gottes klar und deutlich sehen können, haben wir gewonnen. Dann ist es wieder leicht. Ja? Aber solange wir den nicht sehen, leben wir aus Glauben und aus Hoffen. Ja? In Römer 8, Vers 14 oder so, da steht das nochmal. Vers 24, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden, eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft jemand auf das, was er sieht? Denn wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit einem standhaften Ausharren. So, dieses Ausharren ist schwer. Ne? Im Hebräerbrief steht auch, dass wir den Willen Gottes tun durch standhaftes Ausharren. Das gehört dazu, den Willen Gottes zu tun. So, ne? Das ist diese Zeit, so der Prüfung auch. So Jakob, diesmal meine ich wirklich Abraham. Abraham musste eine ganze Zeit lang warten, bis der verheißene Sohn wirklich kam. Ja? Und das ist die Zeit, wo wir angegriffen werden. So, und wo wir stehen müssen. Und da zeigt sich, wie stabil ist unser innerer Mensch. Ja? Und wenn wir aber kurz vorm Aufgeben sind, Gott weiß, dass wir Menschen sind. Ne? David sagt es in dem Psalmen so, du weißt, dass wir Staub daran sind. Oder gedenke dran, Gott, dass wir nur Staub sind. Ne? Wir sind keine Engelwesen. Ja, wir sind Staub. So, Gott ist wirklich nett und freundlich und gnädig und barmherzig mit uns. Ja? Und er weiß, dass wir Menschen sind. Er hat uns geschaffen. Er weiß das mehr als wir. So, und er erwartet von uns nicht Dinge, die wir nicht schaffen. Ja? Und Gott kommt uns zur Hilfe. Wir müssen uns halt darauf einlassen. Vielleicht stehen die Wagen längst schon vor deiner Tür und du siehst sie nicht. Ja? Wir werden jetzt gemeinsam vor Gott gehen und Gott bitten, ja, wenn Buße tun für unser Zurückweichen, für unser Zurückgehen oder unser einfach so auch dahin vegetieren, ohne dass wir uns um den Plan Gottes wirklich gekümmert haben. Und wir werden Gott bitten, uns die Wagen in dem Leben zu zeigen und gemeinsam einen Schritt des Glaubens machen, so dass wir wieder, okay? Vater im Himmel, wir kommen vor deinen Thron und in deine Gegenwart. Und wir wissen, dass du jetzt da bist. Und wir wissen um deinen Charakter, dass du freundlich bist, dass du gnädig bist, dass du ein barmherziger Gott bist. Wir wissen, dass du daran denkst, dass wir Staub sind. Und dass wir in einem Körper aus Staub wohnen und manchmal auch von den Hormonen und Botenstoffen noch zusätzlich beeinflusst werden, hin und her geworfen werden. Und wir danken dir, dass wir trotz allem mit Freimut vor dich kommen können. Weil dein Sohn für uns gestorben ist und weil das Blut deines Sohnes uns erkauft hat. Und so kommen wir mit Freimut vor deinen Thron und wir bitten dich, uns zu vergeben, wo wir zügellos gelebt haben, wo wir einfach nur dahin vegetiert haben, wo wir gelebt haben, ohne dass wir uns gefragt haben, was ist eigentlich dein Plan, was sind deine Ziele. Vergib uns, wo wir für uns selbst gelebt haben oder wo wir vielleicht gar nicht gelebt haben. Und einfach nur in unserer Depression dahin vegetiert sind. Das tut uns leid. Wir wollen nicht dahin vegetieren und wir wollen nicht, ja, ziellos und zügellos leben. Und wir wollen auch nicht zurückgehen in alte Sicherheiten, in unseren alten Job oder in das, was wir so auch ohne dich können. Und wir wollen jetzt, es tut uns wirklich leid, Gott, ja. Und wir wollen dich bitten, dass du uns zeigst, wo du uns Wagen in unserem Leben geschickt hast. Wir möchten dich jetzt bitten, gemeinsam hier, dass du die Augen unseres Herzens öffnest, dass wir die Wagen sehen können, die du in unser Leben schickst. Und die uns ganz klar zeigen, was du mit uns vorhast und was dein Plan ist und dass du die Kontrolle hast. Dass deine Wege höher sind als unsere Wege und deine Gedanken viel höher sind als unsere Gedanken. Gott, ich bitte dich, zeige jedem Einzelnen hier die Wagen, die du schon geschickt hast und schicke weitere Wagen. Schicke jedem verzweifelten und wackelnden Herzen Wagen, wo sie ganz klar sehen, dass du der Herr bist, dass du der König bist, dass du auf dem Thron sitzt, dass du und keine Depression hast und du sitzt und wartest, bis alle Feinde zum Schemel deiner Füße werden. Du bist da nicht in Sorge und du bist nicht gestresst. Du bist ziemlich entspannt. Und du hast einen Schemel, wo du deine Füße hochlegen kannst und dich ausruhen kannst. Und dieser Schemel wird immer größer und gemütlicher, weil immer mehr Feinde darunter kommen. Danke Gott, dass du die Kontrolle hast. Danke für die Wagen, die du uns schicken wirst. Danke für die Wagen, die du uns geschickt hast. Und ich spreche zu jedem Geist, der kein Leben hat, dass Leben reinkommt jetzt in Jesu Namen. Leben kommt in Jesu Namen, in jeden Geist hier, in jeden Geist. Ich nehme Autorität über jeden Tod, über jede Traurigkeit, über jeden Kummer in Jesu Namen. Ihr müsst gehen. Ihr seid jetzt unerwünscht. Wir wollen nicht mehr an der Traurigkeit festhalten. Wir brechen jeden Schwur, den wir wie Jakob gesprochen haben, wo wir uns an Traurigkeit, an Kummer, an Schmerz gebunden haben. In Jesu Namen, wir brechen diesen Schwur. Wir bitten dich, Vater im Himmel, wir nehmen unseren Schwur zurück und wir bitten dich, dass du alle Auswirkungen unserer Worte zunichte machst. Wir zerreißen jeden Vertrag, den wir mit der unsichtbaren Welt durch unsere Worte vollzogen haben. Und wir wollen nur noch Verträge mit dir eingehen, Gott, und nicht mehr mit diesen anderen Mächten. Und wir zerreißen jeden Vertrag, der uns an Traurigkeit, Kummer, Schmerz und Tod gebunden hat. In Jesu Namen, ich löse euch, ich löse das Volk Gottes von Kummer, Traurigkeit, Schmerz und Tod. In Jesu Namen. Und das Leben Gottes kommt in euren Geist jetzt hinein. In Jesu Namen. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du deine Hand auf die Herzen der Leute legst und zerbrochene Herzen jetzt heilst. Dass deine Liebe jetzt hineinkommt, auf uns herabkommt, in unser Herz kommt und zerbrochene Herzen, den Bruch in unserem Herzen heilst, dass wir nicht mehr geteilt sind. Dass wir eins sind, dass wir einfältige Augen haben, die nur auf eine Sache gucken, und zwar auf deine Ziele und auf deine Pläne und auf das, was du vorhast. Und nicht auf das, was der Teufel mit uns vorhat oder was andere Menschen mit uns vorhaben. Ein einfältiges Auge, das deine Pläne, auf deine Pläne und auf deine Ziele guckt. Danke, Vater, dass wir nehmen unsere Freude zurück. Und danke, dass du uns Hoffnung gibst. Danke, dass du uns Hoffnung gibst, dass es weitergeht. Und dass wir entscheiden uns ganz neu, dir zu glauben. In Jesu Namen. Wir entscheiden uns zu glauben. Wir gehen dieses Risiko neu ein, dir zu glauben und dir zu vertrauen, dass alle Dinge uns zum Besten dienen. Und wir sprechen das gemeinsam aus. Du hast gute Gedanken für uns. Du hast gute Gedanken. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Wir sagen das mal alle gemeinsam. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen. Und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen. Ja. Wir glauben das heute wieder. Wir glauben das, dass du auftauchen wirst, dass du dich von uns finden lassen wirst. Danke, Vater. Danke für all die Hoffnung, die du ausgießt. Danke für die Liebe, die du neu aktivierst in unseren Herzen. Danke, Vater. Danke für all die Heilung. Wir lassen auch all den Stress und all die Sorge lassen wir am Kreuz zurück jetzt. Allen Stress, alle Sorge. Du sagst, wir sollen uns nicht um morgen sorgen. Jeder Tag hat seine eigene Plage. So wir geben alle Sorgen ab. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, bis er euch erhöht zu seiner Zeit, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft. So wir demütigen uns, indem wir alle Sorgen jetzt bei dir am Kreuz ablagern. Danke, Jesus, dass du unsere Sorgen trägst und dass du sie getragen hast. Ja. Und wir sprechen gemeinsam, so wie Jakob: Ich will hinaufgehen. Ich will hinaufgehen. Ich will hingehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Ich will hingehen und ihn sehen. Ja. Und bevor wir sterben, werden wir deinen Plan sehen und in Erfüllung kommen sehen für unser Leben. Danke, Jesus. Amen.